So, hallo.
Achso,
läuft bestimmt. Läuft schon länger. Ja, vielen Dank. Also Fritz, danke für das Herrenmal. Es war ein Knaller. Und da ich jetzt die Termine ja immer vergebe, kann ich mir das ja merken, dass ich dir 10 Minuten vorher Bescheid gebe. Dann wissen wir ja, was wir zu erwarten haben. Also ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber da hat der Geist ganz schön gewirkt. Ja. Und es ist total interessant, wie Gott das wirkt, weil ich hatte gestern auch schon ein Predigtthema, so 10 Punkte, so eine schöne Predigt. Und dann ging über etwas, ich wollte auf jeden Fall über etwas predigen, was Jesus selbst begeistert. Das Reich Gottes. Und es würde auch passen, wir haben viele Lieder über Jesus als König gesungen, über das Reich haben wir heute schon gesungen. Dennoch, zum Herrenmal passt diese Predigt noch viel besser. Von daher hat Gott mir das noch aufgegeben. Und zwar war ich gestern Abend nochmal beten und auf dem Rückweg hatte ich nichts mehr zu beten. Und dann habe ich angefangen zu singen und Gott einfach nur gelobt. Und das kommt dann automatisch. Wenn das Herz einmal ausgeschüttet ist, dann kommt der Lobsang. Also dann ist es irgendwie etwas, was Gott einem schenkt. Gut. Und dennoch, wenn ihr die Lesung gehört habt, Johannes 17, Vers 1 bis 5, ging es ja um ein Gebet, was Jesus gesprochen hat. Geht es jetzt, heute in der Predigt, um die Herrlichkeit Jesu. Es wird also auch keine sehr praktische Predigt sein, falls ihr erwartet, außer dass wir aufgefordert sind, mal wirklich uns darauf einzulassen, wie groß und wie herrlich Jesus Christus ist. Was Fritz schon angedeutet hat, im Herrenmal. Wer ist Jesus Christus? Und ich würde gerne noch mal einmal beten und dann mit der Predigt anfangen. Lieber Jesus, es ist so gut, dich anzurufen, Gott, dass es da nie besetzt ist, sondern dass du immer zuhörst und dass du uns hilfst, Gott. Deine ganze Herrlichkeit, deine ganze Größe, die Offenbarung, die du uns geschenkt hast in der Schrift, aber auch indem wir beten, indem wir über dich sprechen und dich in den Liedern preisen, dass wir dann erkennen können, wer du wirklich bist. Und helf uns, das alles zu verstehen, mehr und mehr. Und es gibt vieles, was wir noch zu entdecken haben. Und danke, dass du uns dabei begleitest und hilfst und uns neue Vision und Zuversicht gibst, Gott, die auf dich gerichtet ist. Wir brauchen dich, wir danken dir und beten im Namen von Jesus Christus. Amen. Die erste Stelle, die ich lesen werde mit euch zusammen, ist Johannes 1, die Verse 14 bis 18. Du gar nicht? Ich lese mal aus Neues Leben. Ich habe heute 3 Punkte, 4 Seiten, damit ihr das schon mal ein bisschen einordnen könnt. Und Johannes 1, die Verse 14 bis 18. Das Anfang des Johannesevangeliums, da heißt es: Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit, und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er rief ihnen zu: Das ist der, von dem ich gesagt habe, es kommt einer nach mir, der ist größer als ich, denn er war da, lange bevor es mich gab. Immer und immer wieder haben wir den Reichtum seines Segens empfangen. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, Gottes Gnade und Wahrheit aber kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist, ist dem Herzen des Vaters ganz nah. Er hat uns von ihm erzählt. Jesu Herrlichkeit. Der erste Punkt, den ich machen möchte, ist: Jesu Herrlichkeit in Gnade und Wahrheit. Das Wort Herrlichkeit, das kommt sehr, sehr oft vor. Deswegen habe ich auch nur einige Stellen. Aber es ist im Neuen Testament aus dem griechischen Wort Doxa und bedeutet im Deutschen Erscheinung, Ansehen, Herrlichkeit, Ehre, Glanz. Doxa schließt alles ein, was an der göttlichen Natur überragend ist. Und mit der Selbstoffenbarung Gottes zusammenfällt. Gottes Herrlichkeit offenbart sich in und durch Jesus Christus. Was findest du herrlich? Herrlich ist ja ein schönes Wort. Alles, was fasziniert ist, was schön ist, was uns begeistert. Heute sagen wir, es ist herrliches Wetter. Und das sagen wir schon allein nur, weil die Sonne scheint. Aber doch ist diese Bedeutung im Deutschen gar nicht so weit weg von dem biblischen Begriff. Denn auch wir verstehen unter herrlich etwas, was in einem solchen Umfang großartig und schön ist, dass es einfach besser nicht sein könnte. Es kann nicht besser sein. Herrlich. Genau das ist Jesu Herrlichkeit. Es kann nicht besser sein. Denn Jesus ist überragend gut. Johannes beschreibt ihn mit den Worten Gnade und Wahrheit. Deswegen möchte ich auch zunächst einmal diese beiden Worte Gnade und Wahrheit anschauen, um vielleicht noch ein Bild von dem zu bekommen, was Johannes denn hier meint. Er hat ja Jesu Herrlichkeit gesehen. Das Wort Gnade, griechisch Charis, bedeutet eine gewährte oder ersehnte Freundlichkeit, eine Wohltat und Dank. Es ist die unverdiente Gunst Gottes, die uns ohne Erwartung und von Vergeltung gewährt wird. Es ist die absolute Freiheit der Barmherzigkeit Gottes, die allein aus der Güte und Freimütigkeit des Gebers resultiert. Allein der Geber. Und Jesus hat sich gleich ganz freizügig in dieser Gnade offenbart. Und zwar habe ich jetzt zwei Stellen. Also es gibt ganz viele Stellen zu Jesu Gnade. Da müsste man eigentlich das ganze Testament durchlesen, aber das ist sehr umfassend. Aber Johannes 2 ist eine ganz witzige Stelle, Verse 10 bis 11. Da heißt es, bei der Hochzeit zu Kana, eigentlich schenkt ein Gastgeber den besseren Wein zuerst aus, sagt der Mundschenk. Später, wenn alle betrunken sind und es ihnen nichts mehr ausmacht, dann holt er den wenigen Guten. Du dagegen, sagt der Mundschenk zu seinem Herrn, hast den besten Wein bis jetzt zurückbehalten. Ja, Jesus hat den besten Wein erstmal hergestellt. Und dann heißt es in Vers 11, durch dieses Wunder in Kana in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Also das Wort Herrlichkeit, man sieht es gar nicht oft, wie oft das da steht. Das ist Gnade. Einfach mal freizügig zu geben. Ich habe eine andere Stelle, in der taucht das Wort Herrlichkeit gar nicht auf, aber ich fand die sehr schön. Und zwar Matthäus 15, Verse 29 bis 31, da heißt es, Jesus ging zum See Genezareth zurück. Er stieg auf einen Berg und setzte sich. Gut. Und jetzt heißt es, eine große Menschenmenge kam zu ihm und brachte ihm Gelähmte, Blinde, Krüppel, Stumme und viele Menschen mit anderen Gebrechen. Sie legten sie vor ihn und er heilte sie alle. So, also das ist mal also ein erste Hilfe. Also, na, ich weiß gar nicht, was das für ein, man stellt sich das so vor, aber die haben die ganzen Kranken vor ihm zu Füßen gelegt und er hat sie alle geheilt. Und was heißt es in Vers 31? Die Menschen kamen nicht aus dem Staunen heraus. Die haben gesagt, was macht er da? Das war Wahnsinn. Stumme konnten wieder sprechen, Krüppel wurden wieder gesund, Gelähmte konnten wieder gehen und Blinde wieder sehen. Und alle lobten den Gott Israels. Hier steht doch nicht, alle lobten Jesus, erstmal den Gott Israels. So weit waren die meisten noch nicht, dass sie Jesus wirklich erkannten. Aber sie haben gestaunt über diese Herrlichkeit. Dass jemand so, dass es einen Menschen gibt, der alle heilt. Wie kann das sein? Also das, wir können das nicht erklären. Wir können nur staunen. Und dann Gott loben. Am besten gleich Jesus loben. Dann Jesus schenkt uns all seine Gnade, grenzenlos. Die größte Gnade ist eben der Tod am Kreuz. Das haben wir im Herrn mal gehört. Dort hat Jesus sich komplett selbst verschenkt. Aus freien Stücken. Damit wir zum Vater gehen. Und das ist auch die größte Herrlichkeit. Das Kreuz. Karfreitag ist eigentlich wir dürfen das jeden Tag feiern. Eigentlich der Kreuz, dass Jesus sich da verherrlicht hat. Das lesen wir aber später noch in Stellen. Von daher. Aber das sollten wir immer im Herzen haben, dass Jesus sich dort verherrlicht hat. Der zweite Begriff, da wird von Gnade und Wahrheit gesprochen. Jesu Wahrheit. Wahrheit bedeutet griechisch, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Aletheia. Aletheia. Wahrheit. Das bedeutet wahrhaftig, zuverlässig, wirklich. Es bezeichnet die Wirklichkeit Gottes, die sich als beständig und tragfähig erweist. Es beinhaltet sein Reden und Handeln und offenbart sich in Jesus Christus. Das finde ich toll, dass es auch tragfähig ist. Ein Fundament. Jesus ist ja das Fundament. Wir haben gerade auf dem Balkon bei uns arbeiten. Da haben die erstmal den Beton abgeschlagen. Es war noch tragfähig, aber es lief ja auch Wasser durch. Also es war nicht so ein festes Fundament wie Jesus Christus. Sonst würde das ja nicht passieren. Also es ist hier nichts für die Ewigkeit. Doch Jesus, der Eckstein, der ist felsenfest. Ich lese euch zwei Stellen dazu vor. Und zwar aus Markus 1, 21 bis 27. Die beinhalten eigentlich Gnade und Wahrheit. Sie kamen in die Stadt Kapernaum. Am Sabbat ging Jesus in die Synagoge und lehrte dort die Menschen. Sie waren von seiner Lehre überwältigt. Denn er sprach, anders als die Schriftgelehrten, mit Vollmacht. In der Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist besessen war. Er fing an zu rufen, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes, den er gesandt hat. Schweig, herrschte Jesus ihn an. Verlass diesen Mann. Da schüttelte der böse Geist den Mann hin und her, schrie auf und verließ ihn. Staunen erfasste die Zuschauer und sie redeten untereinander darüber. Was ist das für eine neue Lehre, die so viel Vollmacht hat? Fragten sie einander aufgeregt. Sogar böse Geister gehorchen seinem Befehl. Jesus weiß ganz genau, er weiß ein Wort, schweig, und dann ist Schluss mit dem bösen Geist. Ist vorbei, Schluss, aus, Ende. Da kommt die Gnade und Wahrheit zusammen. Weil es ist reine Gnade, dass er diesen Mann heilt. Aber es ist auch so wahrhaftig und so fest und so fundamental, wie er mit Vollmacht dort predigt und dort die Menschen zum Staunen versetzt. Wie er diesen Geist einfach, der Mensch, dieser böse Geist hat ja schon erkannt, mit wem er es da zu tun hat, mit dem Heiligen Gottes. Du bist der Heilige Gottes. War wahrscheinlich, müsst ihr mal nachschauen, was steht in Markus 1? Ne? Du bist der Heilige Gottes. Wahrscheinlich das erste Bekenntnis, wer Jesus wirklich war. Solch eine Angst hat Satan vor Jesus, weil er schon weiß, mit wem er es zu tun hat, mit dem Heiligen Gottes. Ist schon interessant. Und ich habe noch eine zweite Stelle aus Johannes 18, Vers 36 bis 38a. Da geht es darum, dass Jesus vor Pilatus steht. Und Jesus sagt, darauf antwortete Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Denn wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Pilatus entgegnete, dann bist du also doch ein König? Du sagst es, ich bin ein König. Du hast recht, erklärte Jesus. Dazu bin ich geboren. Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Was ist Wahrheit, fragte Pilatus. 18, Verse 36 bis 38a. Was ist Wahrheit, fragte Pilatus. Das bleibt so ein bisschen im Kopf hängen, ne? So ein bisschen, das schallt so nach. Was ist Wahrheit? Irgendwie ist das total witzig, weil das ist genau das, was, wenn du jetzt nicht gläubig wärst, weil ich glaube, genau das, was heute gepredigt wird. Es gibt keine Wahrheit. Das ist die Botschaft der Wissenschaft, des Humanismus, eigentlich, außer anderer Religionen. Aber das, was die Ungläubigen vorantreibt, ist eben Grauzone. Absolute Grauzone. Das sieht man bei Pilatus schon. Weiß auch nicht, was ich tun soll. Wasche meine Hände in Unschuld. Nichts damit zu tun. Er hat nichts Unrechtes getan. Jetzt wird er erstmal hingerichtet. Ja, es gibt also kein Fundament. Und das führt dann dazu, dass die Menschen sich auf nichts mehr verlassen können. Durch Jesus Christus haben wir endlich jemanden, auf dem wir alles legen können. Und er trägt es. Er sagt selbst, alle Sünden sind ans Kreuz genagelt. Er sagt selbst, er ist der König, ein Reich, was nicht von dieser Welt ist. Darüber kann ich ein andermal predigen. Und ich bin gekommen, die Wahrheit zu bringen. Und wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Genau. Doch in Jesus Christus sehen wir Wahrheit und Gnade. Und diese beiden Punkte, war jetzt Punkt 1, gehören zur Herrlichkeit Christi. Kommen wir zum zweiten Punkt. Jesu Herrlichkeit in den Worten des Vaters. Was ist das? Es ist so, dass Johannes schreibt, dass er und seine Jünger die Herrlichkeit Christi sahen. Und wir schauen mal eine andere Stelle an von Petrus, der ebenfalls ganz eng an Jesus war. Und er schreibt im 2. Petrus 1, die Verse 16 bis 18, denn wir haben uns nicht etwa irgendwelche klugen Geschichten ausgedacht, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und seiner Wiederkehr erzählten. Nein, wir haben seine Majestät mit eigenen Augen gesehen. Er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit. Als Gottes herrliche, hoheitsvolle Stimme rief, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Wir haben die Stimme selbst vom Himmel herab gehört, als sie mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Petrus hat ja ein Bild vor Augen. Als er hier beweisen möchte sozusagen, Jesus ist echt. Er ist der König, seine Majestät. Da denkt er daran, wie er mit Jakobus und Johannes zusammen auf dem Berg war, der Verklärung. Und wo noch Elia und Mose kamen und alles hell wurde. Jesus wurde schneeweiß und das Licht, das hat nur so geblendet. Und dieses Ereignis der Verherrlichung, Verklärung ist auch nichts anderes als Verherrlichung, das ist ein anderes Wort. Dieses Ereignis offenbarte einen weiteren Teil von Jesu vorheriger und zukünftiger Herrschaft und seiner Beziehung zum Vater. Denn was sagt denn der Vater zu seinem Sohn? Was sagt er denn zu seinem Sohn? Gibt ihm keine Instruktion, was als nächstes zu tun ist. Oder vielleicht Ermahnung, auch weiter durchzuhalten. Oder Zurechtweisung, was er besser machen könnte. Oder irgendwelche Gesundheitstipps, wie er die Qualen besser durchstehen kann. Nee, der Vater sagt zu Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und Was auch toll ist, ich habe Freude an dir. Ich liebe dich und ich freue mich über dich. Du bist mein geliebter Sohn. Und das, so wie es hier heißt, mit einer herrlichen, hoheitsvollen Stimme. Gott hat genau denselben Satz schon mal bei der Taufe von Jesus zu Jesus gesprochen. Also es ist interessant, dass Gott fortwährend, dass der Vater fortwährend dasselbe sagt. Er hätte sagen können, das habe ich schon mal gesagt. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Bei der Taufe hat er das gesagt. Und jetzt sagt er es nochmal. Die Bestätigung, immer wieder, ich liebe dich. Und das ist wichtig. Das zeigt uns auch, was wirklich wichtig ist, was wirklich zählt. Okay. Ja. Jesus sprach ja fortwährend mit dem Vater. Wir haben leider nur diese zwei Sätze und siehe da, es gibt noch einen dritten Satz. Also bei dem einen Satz, bei der Verklärung, sagt er noch, auf ihn sollt ihr hören. Und dann gibt es noch eine andere Stelle, und zwar in Johannes 8, die Verse 28 bis 29. Das ist so circa 5 Tage vor der Kreuzigung. Also sagte Jesus, wenn ihr den Menschensohn am Kreuz erhöht habt, werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst aus tue, sondern das sage, was der Vater mich gelehrt hat. Der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht verlassen, denn ich tue immer, was ihm gefällt. So, das ist die Stelle, wo Jesus mit dem Vater spricht. Jetzt bin ich leider ein bisschen durcheinander. Und jetzt kommt die Stelle, wo der Vater nochmal zu seinem Sohn spricht. Johannes 12, Verse 27 bis 32. Meine Seele ist in diesem Augenblick tief traurig, sagt Jesus. Das war ungefähr 5 Tage vor seinem Kreuzestod. Soll ich beten, Vater, bewahre mich vor dem, was vor mir liegt? Doch eben deshalb bin ich ja gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Spricht Jesus, Vater, verherrliche deinen Namen. Da sprach eine Stimme aus dem Himmel, ich habe ihn schon verherrlicht und werde es wieder tun. Als die Menge die Stimme hörte, hielten einige sie für Donner, während andere erklärten, ein Engel habe zu ihm gesprochen. Da sagte Jesus zu ihnen, die Stimme erklang euretwegen, nicht meinetwegen. Für die Welt ist die Zeit des Gerichts gekommen, in der der Herrscher dieser Welt vertrieben wird. Und wenn ich am Kreuz aufgerichtet bin, werde ich alle zu mir ziehen. Finde ich eine sehr interessante Stelle. Und zwar, gehen wir nochmal zurück. Jesus sagt, meine Seele ist traurig. Ich bin sehr, sehr traurig. Ich sage einfach, ich bin total tief traurig. Das kennen wir vom Garten Gethsemane. Und ich finde das erstmal sehr, sehr bewegend, dass Jesus einfach offen ausspricht. Wenn man den Kontext liest, wundert man sich noch mehr. Weil da kamen gerade Griechen und wollten mehr von ihm wissen und war ein großes Tohuwabohu. Eigentlich war er mitten in der Menschenmenge. Und dann sagt er einfach da, mitten in dieser Menschenmenge, ich bin total traurig. Also, es ist erstaunlich, wie offen Jesus darüber spricht, was ihn auch angreift, was ihn betrübt, was ihn welche Qualen er schon vor Augen hat. Er weiß, er geht diesen Weg. Und Jesus weiß es ganz genau. Er weiß auch, dass wir dadurch errettet werden. Aber doch, der ganze Schmerz, der ihm bevorsteht, die ganze Brutalität, die Gewalt, das zieht sozusagen sein Herz zusammen. Das macht ihn sehr, sehr traurig. Und er betet einfach. Was soll ich sagen? Soll ich jetzt zum Vater beten? Ja, bewahre mich vor dem, was vor mir liegt. Denn eben da, deshalb bin ich ja gekommen. Und dann gibt es so die Wende. Er sagt, Vater, verherrliche deinen Namen. Also er wendet seinen Blick auf seinen Vater. Er bittet ihn, Mann, hilf mir. Und dann kommt die Stimme und macht ihn Mut. Und die Vater sagt, ich habe ihn verherrlicht, werde es wieder tun. Die Verherrlichung steht bevor. Das Kreuz steht bevor. All das wird dich verherrlichen. All das, das wird deine ganze Größe und Schönheit zeigen. Du bist genial. Du bist einfach überragend gut, schön und besonders. Und das ist ein Riesenkompliment. Du wirst verherrlicht. Und Jesus, man merkt sofort, wie Jesus stark daraus heraus vorgeht, weil er sagt, diese Stimme erklang euretwegen. Er macht dann wieder anderen Mut. Vorhin war er noch tief traurig, aber jetzt geht er schon wieder voran. Das kurze Gebet, der kurze Dialog mit seinem Vater hat ihn schon wieder so kräftig werden lassen, dass er wieder erkannt hat, es geht hier wirklich darum, Satan zu bekämpfen, Satan am Kreuz die Schlange im Kopf abzuschlagen, das zu beenden, was zwischen uns und Gott steht. Und er wird alle zu uns ziehen. Ja, man spürt vor allem, was das Gebet bewirkt. Kommen wir zum letzten Punkt. Jesu Herrlichkeit in der Offenbarung. Es gibt, wie gesagt, jetzt noch ganz viele Stellen zur Herrlichkeit, doch ich habe die Offenbarung gewählt, und zwar aus einem Grund auch, weil Bettina besitzt einige Edelsteine, und das hilft uns vielleicht auch mal bildlich, Gottes Herrlichkeit zu veranschaulichen. Die Herrlichkeit in der Bibel bedeutet erstmal nicht die äußerliche glanzvolle Erscheinung, sondern eine von innen heraus scheinende Herrlichkeit, die sich in der äußeren Erscheinung niederschlägt, also Glanz, Strahlen und Schmuck. Auch erst wenn das Licht auf die Edelsteine trifft, sieht man die ganze Schönheit. Wir lesen mal Offenbarung 4, Vers 3. Und der auf dem Thron saß, war so strahlend wie Edelsteine, wie Jaspis und Sarda. Und ein Glanz wie der eines Smaragds umleuchtete seinen Thron wie ein Regenbogen. Kommen wir zum ersten Stein, Jaspis. Jaspis wird in der Offenbarung 21, Vers 11 als ein sehr kristallklarer und der alleredelste Stein bezeichnet. Das ist jetzt ganz interessant, weil normalerweise ist ein Jaspis so, rot. Passt also nicht. Und alle, die sich damit beschäftigt haben, Theologen gehen davon aus, dass der klarste und alleredelste, kostbarste Stein der Diamant ist. Wenn das jetzt ein Diamant wäre, dann wäre ich reich. Wäre ich sogar sehr reich. Es wird ein paar Millionen gleich. Aber ein Diamant, du siehst, Wittmann-Bergkristall, die durchscheinende Wirkung, der Glanz. Ja, ich kann mal rumgeben. Ja, keine Angst. Ihr wisst vielleicht, wie teuer Diamanten sind. Kostbarster Edelstein, den wir kennen. Zurzeit ist ein lupenreiner, geschliffener Stein bei 2 Karat, das sind 0,4 Gramm, also 0,4 Gramm kosten 80.000 Euro. Also, da sieht er in die Schuhe aus. Größere Steine gehen dann überproportional nach oben. Man kann sich die Summen gar nicht vorstellen. Es gibt, glaube ich, bei einigen Steinen keinen Preis mehr, weil das sind dann schon Milliarden. Der Diamant ist der härteste Edelstein. Können die härtesten Sachen auch geschliffen werden. Wird in der Industrie sehr viel benutzt. Aber vor allem königliche Kronen und Zepter werden damit geschmückt. Von den großen Diamanten. Dieser Stein drückt Jesu Reinheit aus, seine Wahrheit, seine Kraft und seine Majestät. Nur Jesus besitzt diese Klarheit wie ein Diamant. In allen seinen Worten und Taten leuchtet er wie das Licht. Es ist auch kristallklar. Alle Spektralfarben sind zu sehen. Ich habe noch eine Anekdote. Oder nee, das meine ich aber nicht, das ist spät. Gut. Erzähle ich dir euch privat.
Jetzt. Das wollen wir jetzt hören. Jetzt
wollen wir es. Ja? Gut, aber müsst ihr wissen. Ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen locker, weil das ist spannend, weil was über Diamanten ist, das gibt es immer Geschichten. Und zwar, ihr kennt vielleicht den Kulinan, der große Stern von Afrika, ein Diamant. Und zwar wurde er 1905 zufällig von einem Aufseher in der Mine in Pretoria, also in Südafrika, entdeckt. Der dachte zunächst, das wäre ein Schabernack seiner Boys, weil es sah aus wie ein Glasbrocken und es war an der Schachtdecke oben. Glitzerte so ein bisschen. Er meinte, die machen da einen Witz. Und er hat das rausgepult, hat sich da die Mühe gemacht. Und dann erwies sich dieser Stein, diese Glasscherbe da, mit 3106 Karat als der größte jemals gefundene Diamant. So, die Regierung von Transvaal bot ihn tatsächlich Edward VII. Von England an. Der König ließ dann den Diamantenexperten Abraham Escher aus Amsterdam für die Bearbeitung und Begutachtung nach London kommen. Anschließend wurde der Stein dann mit der Bewachung der Royal Navy über den Ärmelkanal nach Amsterdam verschifft. Also die hatten wirklich große Angst. Das Witzige war nur, an Bord dieses Schiffes, das sehr schwer bewacht war, befand sich ein Kästchen mit gefülltem Blei. Denn der echte Kulinan, also so hieß der Stein, den trug Mr. Escher in seiner Jackentasche und fuhr per Zug und Bahn einen anderen Weg. Und so hatten die Diebe keine Chance. Wenn sie das Kästchen genommen hätten, wäre nur ein paar Cent wert gewesen. Dann grübelte Mr. Escher 3 Monate lang über die Spaltung des Steins nach, wie er das machen soll. Dann saß er den entscheidenden Schlag mit der Stahlklinge, die dann zerbrach. Die Klinge, aber nicht der Stein, sondern die Klinge. Der zweite Versuch gelang ihm dann und vor lauter Anspannung und Aufregung fiel er in Ohnmacht. Na gut, die Geschichte konnte ich euch nicht vorenthalten. Aus dem Stein, ich weiß, das kann ich euch kurz sagen, wenn ich das finde. Aus dem Stein wurden 9 große und 96 kleine Steine geschliffen. Der größte ist auf dem Zepter der Königin Elisabeth eingefasst. Und zwar sind das diese Steine. Hier unten sieht man den Kulinan, den Stern Afrikas, und das sind die größten Steine, die daraus geschliffen worden sind. Aus diesem einen Stein. Und dieser hier, dieser birnenförmige, ist bei der Elisabeth auf dem Zepter. Könnt ihr euch auch anschauen. Kommen wir zum zweiten Stein. Und zwar auf dem Thron Jesus Christus saß der Diamant und ein Sardar. Sardar ist ein anderes Wort für Rubin. Ein Rubin ist rot. Ich habe ja einen nicht geschliffenen Rubin, der ist nicht so rot, aber wenn er geschliffen ist, ist er rot. Und zwar mit einem so starken Rot, dass nicht zu vergleichen wäre. Die Steinfarbe ist völlig einzigartig in der Natur. Die Experten sagen dazu, das könnte höchstens aussehen wie Taubenblut. Das ist die Farbe wie Taubenblut, so rot. Man kann jetzt sonst nicht diese Farbe nicht beschreiben. Rot. Wir hatten den Diamant und wir haben jetzt den roten Rubin. Dieser Stein drückt Jesu vollkommenen Opfertod am Kreuz aus. Er ist das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde. Jesus erlöst uns von aller Schuld durch seine Gnade, Barmherzigkeit und Liebe. Jesus wäscht uns rein mit seinem Blut. Dadurch werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Und das haben wir auch gerade im Herrn mal. Sein Leib, denn wo kein Knochen zerbrochen worden ist, wie ein Diamant, und sein Blut wurde für uns gegeben. Und der ganze Thron, auf dem Jesus sitzt, wird mit einem Smaragd umleuchtet. Ein Smaragd ist hier, glaube mit einigen Goldeinschlüssen, oder ist das der andere? Nee. Der ist normalerweise grün, und zwar so ein sattes, prächtiges Grün, so eine unergründlich tiefe, eine sanfte und liebliche Farbe. Das ist ein Smaragd. Wenn ein Smaragd, warum wird das mit einem Regenbogen verglichen? Weil Smaragdgrün ist bei einem Regenbogen die am stärksten hervortretende Farbe. Und dieser Regenbogen um den Thron Christi ist nicht halb, sondern komplett. Ist auch interessant, dieser letztendliche Smaragd um Gottes Thron drückt seine Treue und Unveränderlichkeit auf. Seit den Zeiten Noahs steht ja der Regenbogen für sein Versprechen, uns niemals absaufen zu lassen. Am Ende der Zeit ist der Regenbogen sein Versprechen, uns komplett beizustehen und trotz des Gerichts zusichern zu wollen, dass Jesus auf uns wartet, dass wir auf ihn hoffen dürfen, dass er uns das Leben in Ewigkeit schenkt. Wie kann unsere Reaktion also auf diese Herrlichkeit, die wir jetzt beschrieben haben, über den Thron Jesu, wie kann diese Herrlichkeit nun aussehen? Offenbarung 5, Vers 12 bis 13 heißt es, und sie sangen in einem gewaltigen Chor, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Und dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer sangen, Lob und Herrlichkeit und Macht stehen dem zu, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Unsere tiefste und größte Bestimmung ist im Leben, Gott anzubeten. Das ist es, was die Offenbarung sagt. Alles andere ist Beiwerk. Wir können Segen empfangen, ohne uns bei dem, der den Segen gibt, zu bedanken. Doch das würde uns auf Dauer sehr, sehr einsam und frustriert machen. Wir würden egoistisch werden, wir denken, ja, gelingt mir alles selbst. Da ist es doch viel besser, auf Gottes Bestimmung für unser Leben zu hören und ihn zu loben und ihm im Gesang mit einzustimmen auf die ganze Herrlichkeit Gottes. Ich möchte zur letzten Stelle kommen, Offenbarung 21, Verse 19 bis 27. Die Mauer der Stadt war auf 12 Grundsteinen erbaut, die mit 12 Edelsteinen geschmückt waren. Der erste war ein Jaspis. Hier, ein Jaspis. Könnt ihr gleich anschauen. Der zweite ein Saphir. Hier ist ein blauer. Ein blauer Stein. Der dritte ein Chalcedon. Hier. So ein marmorierter Weißer. Dann der vierte ein Smaragd. Den habt ihr gerade. Der grüne. Der fünfte ein Sardonyx. Hier ein Sardonyx, der ist braun-grau mit Einschlüssen. Der sechste ein Karneol. Nee, habe ich den fünften schon? Der sechste ein Karneol, das ist hier. Das ist so orangefarben mit Einschlüssen. Karneol. Der siebte ein Chrysolit, den habe ich nicht. Der sieht so ähnlich aus wie der. Und der achte ein Beryl, den habe ich aber. Beryl ist das gleiche Wort für Aquamarin. Ist nur ein anderes Wort. Das ist ein Aquamarin, das ist ein Beryl. Der neunte ein Topas. Das ist ein Topas, der glänzt auch ganz schön. Der hat auch gelben Stich. Eigentlich müsste der noch gelber sein, also gelb wie die Sonne. Und der zehnte ein Chrysopras, ich muss selbst überlegen, wie es heißt. Chrysopras, ein grüner Stein. Der elfte ein Hyazinth, den habe ich nicht, der sieht so ähnlich aus wie der Smaragd, den habt ihr ja schon. Und der zwölfte ein Amethyst. Ihr kennt euch besser aus. Aber es ist ganz schön, Amethyst. So lila Farben. Ja. Das sind die 12 Steine. Und die 12 Tore bestanden aus 12 Perlen. Jedes Tor eine einzige Perle. Also, so eine Muschel habt ihr noch nie gesehen. Und die Hauptstraße war reines Gold. Wenn ich jetzt Wandsbecker Allee, immer über Goldbrettern. So klar wie Glas. Kein Tempel war in der Stadt zu sehen, denn der Herr, Gott, der Allmächtige und das Lamm sind ihr Tempel. Und die Stadt braucht keine Sonne und keinen Mond, damit es ihr hell wird, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt. Die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt. Und das Lamm ist ihr Licht. Die Völker der Erde werden in ihr leben und die Könige der Welt werden kommen und ihre Herrlichkeit in die Stadt bringen. Ihre Tore bleiben geöffnet, denn es gibt dort keine Nacht mehr. Und alle Völker werden ihre Herrlichkeit und Ehre in die Stadt bringen. Nichts Unreines wird hinein dürfen, auch niemand, der Götzendienst treibt und Lügen verbreitet, sondern nur die, deren Namen im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Ich fasse nochmal zusammen. Jesu Herrlichkeit drückt sich in den Begriffen Gnade und Wahrheit aus. Wir können Jesus in unserem Leben in dieser Gnade und Wahrheit erfahren. Durch die Schrift, durch unser Gebet, durch seinen Segen, durch unseren Gehorsam. Jesu Herrlichkeit offenbart sich auch in den Worten des Vaters zu seinem Sohn und preist ihn als den geliebten Sohn, der dem Vater große Freude bereitet und auf dem wir hören sollen. Jesu Herrlichkeit wird sogar direkt vom Vater zu Jesus ausgesprochen, als dieser kurz vor seiner Kreuzigung großen Kummer litt. Interessant ist dabei, dass Jesu Kreuz die größte Herrlichkeit darstellt. Und am Ende kommen wir in der Offenbarung die wunderbaren Bilder, wie Gott uns den Sohn als vollkommenes Opfer auf dem Thron darstellt, in den Bildern des Diamanten und Rubins. Auch seine ewige Treue wird durch den regenbogenähnlichen Smaragd ausgedrückt und soll uns Mut machen, den Weg zum Himmel weiter mit Jesus zu gehen. In den letzten Versen, die ich vorhin gelesen habe mit den 12 Edelsteinen, geht es tatsächlich um die Braut des Lammes, um das heilige Jerusalem. Und die Braut, das sind wir. Selbst wir werden als Edelstein beschrieben. Und hier werden die schönsten und hellsten Bilder der Herrlichkeit auf uns angewandt. Dann werden wir sein wie er, voller Herrlichkeit, Gnade und Wahrheit. Amen.